Heute wird alles bewertet und benotet, was uns begegnet. Und da uns sehr viel heutzutage im Internet begegnet, wimmelt es da auch vor Noten. Hotels, Videos, Autoreifen, alles kriegt eine Note, als wären diese Dinge Schüler und wir die Lehrer. Denn genau daher kommt das Notensystem, wie wir es kennen, ja ursprünglich mit den Noten von 1 bis 6. Aber wann hat das eigentlich angefangen und warum vor allem? Fragen wir jemanden, der sich damit auskennt. Heinz Elmar Tenort, Professor für historische Erziehungswissenschaft an der Humboldt-Uni Berlin. Wann ist es das zum ersten Mal belegt, dass es wirklich in der Schule, im Unterricht Bewertungen gibt?
Ja, in der Antike werden Texte über Unterricht, der in Schulen stattfindet, schon eindeutig so beschrieben, dass man die Rückmeldung des Lehrers über die Leistung des Schülers sieht und dass diese Bewertung der Leistung immer vergleichend geschieht. Relativ zu einem anderen kann er mehr oder weniger. Und damit fängt ja die Bewertung an, dass der Lehrer feststellt, wie die Leistung des Schülers zu beurteilen ist. Formalisiert werden dann, wenn man mal aufs deutsche Sprachgebiet sich beschränkt, in den ersten Schulordnungen, die wir so kennen, das ist im 16. Jahrhundert. Da gibt es Kirchen- und Schulordnungen und die enthalten auch immer einen Teil über die Eingruppierung der Schüler und über die Art und Weise, wie die Schüler aufrücken nach Leistung. Also Sie kennen ja das schöne Wort vom Versetzen, von der Versetzung. Das hat damit zu tun, dass man den Platz der Schüler in der Leistungshierarchie, in der Sitzordnung der Klasse auf Dauer oder täglich oder wöchentlich sichtbar machte. Und Versetzung bedeutet zunächst nur, dass der Schüler von dem hinteren Platz auf einen besseren nach vorne rückte oder von einem vorderen, wenn er abgestuft wurde, nach hinten rückte. Also die Versetzung von einer Klasse in die nächste insgesamt kann man davon deutlich unterscheiden. Und dann setzt sich das fort. Dann werden in den Schulen des 17., 18. Jahrhunderts Bewertungen in der Klasse vorgenommen, dann werden Urteile darüber gefällt, gut, mittelmäßig, genügend.
Also das waren aber dann noch Wörter und noch nicht diese Zahlen, wie wir sie heute haben.
Die Zahl ist eher als das Wort, muss man sagen.
Ah, okay.
Die Platzziffer, die jemand bekommt, der Primus in einer Klasse, also der Erste ist der Erste. Und die Tafeln, die aufgeführt werden, etwa in Reformschulen, reformpädagogischen Schulen des 18. Jahrhunderts, die hängen öffentliche Meritentafeln auf, also die Leistungen werden öffentlich sichtbar gemacht. Und da ist die Rangordnung da. Eine Abkehr von der reinen Ziffer zu einer textlichen Umschreibung der Ziffer findet man regelhaft erst seit dem frühen 19. Jahrhundert. Wenn dann Zeugnisse vergeben werden und nicht nur die Beurteilung so im Alltag passiert, dann werden den Zeugnisgruppen auch Namen beigegeben. Und das ist dann in den Volksschulen anders als in den höheren Schulen und da noch anders als in Universitäten.
Aber das ist so der Anfang von den Noten 1 bis 6, wie wir sie heute kennen?
Ja, am Anfang sind es 3, dann werden es 5, bleiben auch relativ lange 5 und im 20. Jahrhundert werden es dann 6 und die sind ja dann definiert.
Wer hat die denn eigentlich festgelegt, diese Noten?
Also man findet das dann, wenn das Bildungssystem gesamtstaatlich näher kontrolliert und verschärft wird. Also bleiben wir mal bei Preußen. In Deutschland gibt es ja viele Staaten, die haben alle ihr eigenes Recht, aber Preußen ist etwas über sich. Da fängt das Kultusministerium um 1840 an und schreibt den einzelnen Schulen vor, dass sie nicht mehr nach ihrem eigenen Gusto beliebig diese Noten festsetzen und benennen dürfen. Da gibt es so Urteile wie genügend, mittelmäßig, fast genügend, näherungsweise, nahe gut und so etwas. Und da regelt das Kultusministerium die Stufung und sagt dann 5 und auch die eindeutigen Bezeichnungen für die Stufen. Und dann müssen sich die Schulen in ihren Zeugnissen daran halten. Das ist auch ganz verständlich, weil die Zeugnisse außerhalb der Schule und die Noten außerhalb der Schule Gewicht bekommen. Also für den Zugang zur Universität.
Oder für den Arbeitsplatz auch unter Umständen.
Später. Also die Absolventen der Volksschule brauchten im Grunde keine Zeugnisse. Die mussten nur nachweisen, dass sie in der Schule waren. Die gewinnen erst spät die Bedeutung für den Zugang zum Arbeitsplatz, 20. Jahrhundert fast. Aber für höhere Schüler war das wichtig. Besonders wichtig, wer ein Zeugnis ohne Einschränkungen hatte beim Abitur, konnte zum Beispiel Stipendien bekommen und von Gebühren befreit werden. Und wenn er das nicht hatte, musste er bezahlen. Und das wirkte zurück in die Schulen. Die mussten dann eindeutig auch Noten vergeben, sodass die Noten zwischen Königsberg und Aachen vergleichbar wurden.
Wir haben heute auch mit einer pädagogischen Psychologin ein Interview gemacht zu der Frage, inwieweit Noten motivieren. Hat man sich damals, jetzt im 19. Jahrhundert in Preußen zum Beispiel, darüber auch schon solche Gedanken gemacht?
Ganz intensiv. Die wussten auch genau, ob sie Fleiß beurteilen, Leistung, ob sie einen Blender oder Streber oder einen wirklich ernsthaften Arbeiter vor sich haben. Und sie haben sich große Sorgen darüber gemacht, wie man das in der Note ausdrückt. Und sie haben sich auch sehr kritisch darüber geäußert, ob die Note zum Lernen stimuliert oder eher enttäuscht und entmutigt. Und was man macht, wenn man das auf Dauer platziert und wie man Anstrengung unterscheidet von konstant guter Leistung und ob man nicht subjektive Anstrengung auch besser ausdrücken muss als.
Aber offenbar fanden Sie das ganz passabel, das System, sonst hätte es nicht bis heute überlebt, oder?
Ja, die Schwierigkeit dabei ist die, dass die Bewertung und Beurteilung und die Herstellung einer Rangordnung nicht erst durch die Lehrer erzeugt wird, sondern durch die Schülergruppe selbst. Jeder Schüler nimmt sich selbst innerhalb einer Gruppe, in der Klasse wahr, sieht seinen Platz und er braucht im Grunde eine Außeninstanz, die ihn korrigiert, die ihm Wege selber zeigt, die auch objektiviert.
Ja, also, wobei ich würde fast mal behaupten, mit den Noten, ist jetzt eine These von mir, mit den Noten hat es angefangen, dass Schüler nur für die Schule lernen und es danach wieder vergessen.
Das glaube ich so stark nicht. Dass die Schüler nur für die Schule lernen, hat, glaube ich, eher damit zu tun, dass uns das, was in der Schule generell begegnet, nicht immer bedeutsam für den Alltag erscheint. Ne? Wer braucht Infinitesimalrechnung beim nachmittäglichen Haustaschengeld rechnen? Von daher ist die Schule erstmal ein Ort, die ganz different ist und verschieden vom Leben. Und dann muss man natürlich nur für die Schule lernen und nicht für das Leben. Das ist systemisch mit der Schule gegeben. Also die Note ist, glaube ich, ein ambivalentes Instrument, nicht nur so zu verurteilen, sondern die Selbstbeobachtung und Selbsteinstufungsfähigkeit und die Muster der Selbstwahrnehmung, die man über Noten gewinnt, die haben etwas für die eigene Identitätsbildung Wichtiges. Man muss sich in seiner Leistungsfähigkeit einschätzen können und dazu ist so ein Außenurteil ganz wichtig. Ich glaube, man kann keine Schule machen ganz ohne Leistungsrückmeldung.
Heinz-Elmar Tenort, vielen Dank, Professor für historische Erziehungswissenschaft an der Humboldt-Uni Berlin, zur Geschichte der Schulnoten. Seit dem 16. Jahrhundert etwa gibt es sie in Deutschland und seit dem 19. Jahrhundert allerdings erst die Noten von 1 bis 5, 1 bis 6, so wie wir sie eben heute kennen.